lese einmal hier ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er noch auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm allein und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Hier kommen die Jünger zu Jesus und stellen diese wichtige Frage: Ja, woran können wir erkennen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Sie wollen ein Zeichen haben. Und Jesus antwortet auch später darauf. Aber zunächst einmal gibt er eine sehr merkwürdige und interessante Antwort. Und er sagt: Seht zu, dass euch niemand verführe. Was für eine Antwort. Die wollen ja wissen, ja, woran können wir erkennen, dass jetzt deine Ankunft unmittelbar bevorsteht? Und mit dieser Antwort, glaube ich, will er sagen: Du könntest den vollkommenen, perfekten Endzeitplan dir zusammengebastelt haben aus der Bibel. Du könntest alles verstehen. Aber wenn du nicht Sorge trägst, dass du sauber bleibst, dass du rein bleibst, dass du nicht beeinflusst wirst vom Geist dieser Welt, der dich wegziehen will von der Hingabe an Jesus, dann nützt dir dein ganzes Endzeitwissen nichts. Und darum ist ja dies auch nicht ein klassisches Endzeitseminar, sondern der Schwerpunkt liegt auf Vorbereitung auf die Endzeit. Und Jesus warnt sie. Und er sagt: Ihr müsst eine Gefahr kennen und davor müsst ihr euch schützen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Die Nummer eins Herausforderung für die Gläubigen, jetzt schon und in den kommenden Jahren, und das wird immer mehr sich steigern, ist nicht Verfolgung und Bedrängnis oder schwierige Umstände oder Naturkatastrophen, die immer mehr zunehmen und all diese Dinge. Die große Gefahr, die wir kennen müssen, vor der wir uns schützen müssen, ist religiöse Verführung. Das ist die große Herausforderung für die Gläubigen in der Endzeit, weil es dort ein gewaltiges satanisches Programm gibt, Menschen zum Abfall zu bringen, von der Hingabe an Jesus wegzubringen durch verkehrte Lehre. Und Verführung geschieht immer unmerklich, geschieht nie im Namen von Verführung. Niemals tritt jemand auf die Kanzel und sagt: Achtung, was jetzt kommt, sind 2 Stunden Lehre über, wie man abfällt von Gott und wie man ihn verrät und wie man vom Glauben abfällt. Sondern es kommt immer im Namen Gottes, es kommt im Namen der Liebe, es kommt im Namen von: Ich helfe euch und ich entlaste euch und ich biete euch hier etwas Wunderbares an. Verführung kommt immer ohne Ankündigung. Und deswegen muss unser Blick geschärft werden. Wir müssen verstehen, was ist Verführung, wie funktioniert Verführung und vor allen Dingen, wie schütze ich mich vor Verführung. Seht zu, dass euch niemand verführe. Mit anderen Worten, es ist eure Verantwortung. Ihr müsst aufpassen. So, die Gefahr der Verführung ist nicht, da ist ein cleverer Verführer, der ist geschickter und raffinierter als wir selber und der hat Tricks drauf, die wir nicht durchschauen können, und wenn er uns verführen will, dann verführt er uns halt, weil er cleverer ist als wir. Das ist nicht die Sicht der Bibel, sondern wenn ich meine Verantwortung wahrnehme, dann können die Tricks noch so clever sein, ich werde nicht darauf hineinfallen. Dasselbe sagt Paulus: Seht zu, dass euch niemand verführe, Kolosser 2. Es ist unsere Verantwortung. Wir müssen verstehen, wie wir mit Gott leben, wie wir mit seinem Wort leben, wie wir mit dem Heiligen Geist leben, um uns zu schützen vor Verführung. Und es ist schon ein Paradox, dass wir in einer Zeit leben, in der religiöse Verführung uns von allen möglichen und unmöglichen Ecken angeboten wird und es ein allgegenwärtiges Thema ist, und gleichzeitig fast nirgendwo, ich rede mal jetzt vom pfingstlich-charismatischen Lager, im evangelikalen Lager sieht das interessanterweise anders aus, aber im pfingstlich-charismatischen Lager, fast nirgendwo werden wir gewarnt und gelehrt über, was ist Verführung und wie schützt man sich vor Verführung, wie erkennt man Verführung und wie schützt man sich davor. Gerade neulich hat mir jemand eine ganze Serie gegeben von einer Pastorenkonferenz, die 4 oder 3,5 Tage sich um das Thema Endzeit gekümmert haben. 3,5 Tage, hunderte von Pastoren kommen zusammen und beschäftigen sich in all ihren Referaten dort um das Thema Endzeit. Und das Ding Verführung wurde mit 1,5 Sätzen abgetan, als ein Versuch des Feindes, uns abzulenken. Das war alles, was gesagt wurde über Verführung. Erstmal ist es verkehrt. Verführung ist was ganz anderes, als nur uns irgendwie abzulenken. Sondern Verführung ist, uns aus der Beziehung zu Jesus herauszuholen, sodass wir nur noch dem Namen nach leben, nur noch dem Namen nach irgendwie an ihn glauben, aber in Wirklichkeit von etwas total anderem bestimmt werden. Und Verführung ist deswegen so gefährlich, weil es kann enden in Abfall, in ewiger Verdammnis. Aber auch das glauben ganz, ganz viele Gläubige nicht, dass man das Heil verlieren kann. Weil sie irgendwo gelehrt haben, einmal gerettet, immer gerettet. Zeige mir das in der Bibel, zeige mir die Bibelstelle, wo das steht. Denn was meint Jesus von Namen auslöschen aus dem Buch des Lebens? Was meint er damit? Und wenn wir speziell im Neuen Testament diese Dinge uns anschauen, dann sehen wir, was für eine Fülle von Beschreibungen und von Warnungen über religiöse Verführung dort ist, mit all ihren Konsequenzen, mit ihren Merkmalen und mit ihren Gefahren. Paulus warnt, 1. Timotheus 4, Vers 1, er warnt davor, dass in späteren Zeiten Lehren von Dämonen auf dem christlichen Markt vorhanden sein werden und durch diese Lehren von Dämonen, die Gläubige annehmen, fallen sie ab vom Glauben. Sie fallen ab vom Glauben. Nicht nur, sie werden ein bisschen komisch, kriegen andere Ideen als der Rest, ja, sondern sie fallen ab vom Glauben. Lehren von Dämonen, das heißt, inspiriert von Dämonen. Nicht Lehren über Dämonen, das brauchen wir ganz dringend. Aber Lehren inspiriert von Dämonen, die verkündigt werden auf dem christlichen Markt von Kanzeln und von Büchern und manchmal von namhaften, respektablen Leuten. Und das Volk Gottes ist so blind und hat so ein Hörigkeitsproblem und so ein falsches Leiterschaftsbild, dass sie bereit sind, alles anzunehmen. Und je größer der Name ist und je größer die Popularität ist, umso größer die Bereitwilligkeit, einfach alles irgendwie zu schlucken. Ohne es zu prüfen, ohne zu schauen, was sagt denn wirklich das Wort Gottes. Für viele sogar ist heute schon die Idee, du sollst Lehren prüfen. Du sollst herausfinden, ob das wirklich in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Eine Zumutung sagen, wieso? Meine Leiterschaft, die voll Gott war und die hat gebetet und die weiß schon, was richtig ist. Ist das wirklich so? Dann wieso werden heute die verrücktesten und seltsamsten und verschrobensten Dinge verkündigt von namhaften Leitern? Und Leute sind einfach blind und naiv und nehmen diese Dinge einfach an. Und das ist nicht, was der Heilige Geist ist. Akzeptiert oder befürwortet oder empfiehlt. Bei Paulus können wir lesen, Gläubige oder Menschen, die sein Wort gehört haben und sich bekehrt haben, sie nehmen sein Wort an und dann was? Dann gehen sie nach Hause und forschen in den Schriften, ob es sich so verhielt. Die haben nicht gesagt, das ist der große Apostel, der hat schon recht. Der hat ja von Jesus bekommen und das passt schon alles. Wer bin ich, kleines Kirchenlicht, dass ich das jetzt noch irgendwie prüfen müsste? Habe ich diese Nähe zu Jesus? Habe ich diese Offenbarung? Habe ich diese Klarheit? Nein, aber er hat sie. Also das passt schon alles irgendwie. Nein, die gingen nach Hause und forschten in der Schrift. Und der Heilige Geist lobt diese Haltung. Er sagt, hey, ihr habt einen kritischen Geist. Pass auf, das ist gefährlich. Ihr seid eine Rebellion. Sondern er lobt diese Menschen. Er sagt, die waren edel. Was war das Edle an ihnen, dass sie gesagt haben, wir sind bereit, gelehrt zu werden. Aber bitteschön, wir möchten wissen, ob diese Lehre, wir möchten sicherstellen, ob diese Lehre in Übereinstimmung ist mit den Schriften. Weil sie dieses Verständnis hatten, was Paulus selber auch gelehrt hat. Die Schrift ist die Grundlage von Lehre. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist eingegeben von Gott und ist nützlich zur Lehre. Christliche Lehre kommt aus der Schrift und sonst nirgendswoher. Nicht aus Visionen und Offenbarungen von irgendwelchen prophetisch begabten Menschen, nicht aus Träumen, nicht aus Lebenserfahrung. Christliche Lehre muss aus der Schrift kommen. Und wenn du eine christliche Lehre hörst, ob von mir oder von irgendjemand anders, die du nicht in deiner Bibel wiederfindest, ich warne dich, nimm das ja nicht einfach so an. Nimm du an, was du findest in deiner Bibel. Das wird dich bewahren. Das wird dir helfen. Und wir müssen lernen, klar zu sein. Wir müssen lernen zu unterscheiden. Wir können nur das Falsche vom Echten unterscheiden, wenn wir wirklich das Echte kennen. Wir müssen die Lehre der Bibel, die Lehre der Apostel kennen. Was haben die Apostel gelehrt? Was ist apostolisch neutestamentliches Christsein? Was haben die damals gelehrt? Und wenn du das kennst, dann kannst du die falschen Dinge, die davon abweichen, unterscheiden und erkennen. So wie ein Bankangestellter lange Erfahrung hat mit echten Geldnoten. Deswegen kann der Blüten unterscheiden, weil der eine Erfahrung hat, weil er weiß, wie echtes Geld sich anfühlen muss, wie echtes Geld aussieht. Und wenn er dann in Berührung kommt mit etwas Falschgeld, dann geht bei ihm der Alarm los. Er hat nicht nur die Blüten studiert, er hat vor allem das Echte studiert. Was sind die Merkmale des Echten? Und er hat regelmäßig Umgang mit dem Echten. Und deswegen ist er sensibel für das Verkehrte. Und das Verständnis über die Lehre der Apostel ist heute erschreckend gering. Und Menschen sind bereit, alles Mögliche, wenn es nur irgendwie beeindruckend und mit scheinbarer Autorität vorgetragen wird oder vielleicht noch mit übernatürlichen Ereignissen irgendwie beglaubigt wird, sie sind bereit, alles anzunehmen, ohne zu prüfen. Und das muss aufhören. Wir brauchen diese Gesinnung. Lehre kommt aus der Schrift. Und deswegen muss jede Lehre durch Schrift belegt sein. Und zwar nicht mit irgendwelchen isolierten Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, sondern es muss in Übereinstimmung sein mit dem, was Paulus sagt, das Bild der Lehre. Ein Bild der Lehre. Heute, wir treffen so viele Gläubige, die haben kein Fundament, nur isolierte Bruchstücke. Aber sie haben kein Fundament. Sie kennen nicht, was Gnade Gottes ist. Sie kennen nur Worte. Und sie benutzen Worte völlig anders, als wie Paulus sie benutzt hat. Vorhin habe ich das Beispiel gebracht, dass Menschen, die klar sein wollen, die Gott gefallen wollen, die auf seiner Seite stehen wollen, die sich rein bewahren wollen, die nicht sich vermischen wollen mit der Welt, werden heute von irregeleiteten Gläubigen als gesetzlich angesehen. Und diese Leute wissen nicht, was Gesetzlichkeit ist. Sie wissen nicht, was die Bibel sagt über Gesetzlichkeit. Paulus ist total gegen Gesetzlichkeit, aber für Heiligkeit und für Reinheit. Und heute wird das zusammengeworfen. Und wenn jemand rein leben will und sagt, ich will Gott gefallen, dann kriegt er den Stempel gesetzlich. Sich an das Wort strikt und einseitig halten, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Sondern hier wird ein Schlagwort benutzt, wo die Leute selber nicht verstehen. Sie haben nie die Bibel studiert. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, wenn jemand nicht aus der Gnade lebt, sondern in eigener Kraft, aus eigener Anstrengung versucht, Gottes Wohlgefallen und das Heil zu erarbeiten. Das ist Gesetzlichkeit. Aber heute ist dieses Verständnis da. Die Gnade ist der Ersatz oder die Alternative zum Gehorsam. Die Gnade ist die Alternative zu einem heiligen Leben. Wir haben ja die Gnade. Deswegen gibt es keine Opfer mehr im Denken dieser Menschen. Und warum kommen Sie auf solche Ideen? Weil Sie nie das Wort studiert haben. Nimm das Neue Testament Konkordanz und schlage das Wort Opfer und Opfer nach. Und dann wirst du feststellen, mit dem Neuen Testament, im Neuen Bund, gibt es Opfer, die wir zu bringen haben. Und die Idee, seit Golgatha, weil das das vollkommene Opfer ist, seitdem gibt es keine Opfer mehr, ist vollkommen verkehrt. Das ist nicht, was die Apostel gelehrt haben. Es gibt kein Opfer mehr, um das Heil zu erwerben. Aber nachdem wir das Heil erworben haben, gibt es einen Lebensstil, das gekennzeichnet ist von Opfern. Das gekennzeichnet ist vom Verzicht von schönen, angenehmen Dingen, von denen Gott sagt, die tun uns nicht gut. Nicht jedem Gefühl, das uns irgendwie erfüllt und begeistert und sättigt und befriedigt, haben wir nachzugehen. Sondern wir haben zu schauen, was sind das für Dinge, wohin führt uns das? Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Beziehung zu Jesus? Vielleicht die raffinierteste und auch aktuellste Verführung, die auf dem christlichen Markt ist, ist die neue Gnadenreformation. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, oder sie nennen das die Gnadenrevolution. Ein neues Verständnis, eine neue Sicht über Gnade kommt wieder mal. Ja, nicht ganz nur aus Amerika, kommt auch aus Südostasien. Und da ist die Idee da, als Jesus am Kreuz gestorben ist, er hat für alle deine Sünden bezahlt. Und alle deine Sünden, was natürlich wahr ist, Jesus hat bezahlt. Wir können frei sein und wir können ohne Verdammnis leben und wir haben diese Gemeinschaft mit Gott. Aber sie gehen weiter und sie sagen, alle deine Sünden, auch deine zukünftigen, die du noch gar nicht begangen hast, sind schon vergeben. Und du bist rein durch Jesus und Gott sieht dich rein und er sieht deine Sünde nicht. Da wird es schon sehr problematisch. Und es wird gesagt, weil Gott schon alles dir vergeben hat, deswegen darfst du nicht mehr deine Sünde, die im aktuellen Leben passiert ist, Gott bekennen. Das wäre Unglaube. Es ist Unglaube, wenn du jetzt deine Sünde bekennst. Und sie sagen, der Heilige Geist überführt heute nicht mehr die Gläubigen. Er überführt nur die Ungläubigen, dass sie sich bekehren. Aber wenn sie sich bekehrt haben, dann zeigt er ihnen, dass sie in Jesus gerecht sind, dass sie vollkommen sind, dass sie geheiligt sind und dass sie vollendet sind, was völliger Blödsinn ist. Da wird nicht unterschieden zwischen der Gerechtigkeit, unserem Stand vor Gott und unserem tatsächlichen Stand der aktuell ausgelebten Heiligkeit oder unserer Reinigung, unserem Prozess der Veränderung. Gott ist nicht naiv. Er sagt nicht, da ist der Stolz, aber ich sehe nur noch die Demut Jesu in dir. Gott ist nicht blind in Bezug auf die Dinge, wo wir noch verkehrt sind. Und zu sagen, der Heilige Geist überführt heute nicht mehr von Sünde, sondern Gott sieht deine Sünde gar nicht mehr. Das öffnet Tor und Tür für eine Leichtfertigkeit. Mit dieser Idee hat vor etlichen Jahren diese Bewegung, die heute eine totale Sekte geworden ist, im charismatischen Bereich, diese Bewegung Wort und Geist angefangen. Mit dieser Idee, Sonnenbrillentheorie. Gott sieht dich durch die Sonnenbrille und er kann deine Sünde nicht sehen. Ja, das ist gute Botschaft für das Fleisch. Gott kann die Sünde gar nicht mehr sehen. Ja, Halleluja, dann aber in die Folgen. Wenn Gott die gar nicht mehr sehen kann, das ist armer Gott, dann haben wir einen Freifahrtschein. Wiewohl diese Verkündiger dieser Gnadenbewegung, die würden nie sagen, Gnade ist ein Freifahrtschein jetzt für ein zügelloses, ausweifendes Leben. Aber in der Praxis ist das genau die Realität. Wenn du vollendet bist, wenn du nicht mehr Buße tun musst, wenn der Heilige Geist dich gar nicht mehr überführt von Sünde, wenn du deine Sünde nicht mehr bekennen musst, wenn Gott dich schon vollkommen sieht, ja, was bedeutet dann Heiligung? Was ist der fortschreitende Prozess der Heiligung, von dem die Schrift redet? Lass uns die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes, sagt Paulus, 2. Korinther 7,1. Was bedeutet das dann? Und deswegen müssen sie Schriftstellen aus dem Zusammenhang nehmen und müssen sagen, das ist für die Ungläubigen. Wir wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit, mitten im Johannesbrief, wobei ganz klar ist, der Johannesbrief ist an Gläubige gerichtet. Sie sagen, ja, das gilt den Ungläubigen in der Versammlung. Also wir müssen alles verdrehen. Und das ist genau das, was die Schrift sagt. Eine Gnade wird verdreht. Und aus Gnade wird ein ausschweifendes Leben. Weil es eine falsche Gnade ist, eine Gnade, die nicht dich motiviert, reiner zu leben, mehr hingegeben zu sein, klarer zu werden und dich abzusondern von aller Beschmutzung und Befleckung dieser Welt, sondern es ist eine Gnade, die sozusagen dir den Stempel gibt, alles ist gut und du musst dich um nichts mehr kümmern, weil Gott sich um nichts mehr kümmert und alles ist fertig. Und das ist so das ziemlich Neueste, was es auf dem christlichen Markt gibt. Es kommt in Form von Büchern und Seminaren und Konferenzen. Und der erste Teil davon ist auch schon auf Deutsch. Und es wird zunehmen, dass Menschen die Gnade missbrauchen und die Gnade missverstehen und nicht mehr benutzen als eine Kraft, die Gott uns gibt, zu einem heiligen Leben, sondern es ist schon die Vollendung, es ist der Ersatz. Wir haben Gnade und deswegen müssen wir uns um unseren Lebensstil, womit wir uns geistlich ernähren, wie wir uns verhalten, was wir mit unserer Fantasie machen, was wir mit unseren Lippen machen, was wir mit unseren Händen tun, was wir tun bei der Steuererklärung. Wir müssen uns um all diese Fragen nicht mehr kümmern, weil Gnade, Gnade, Gnade. Kannst du dir vorstellen, wo diese Lehre hinführt? Was passiert mit Menschen, die das glauben, die dem nachgeben? Erst kommt eine gewaltige Entlastung, eine gewaltige scheinbare Befreiung. Das Fleisch jubelt, ist total begeistert. Und danach kommt die Zügellosigkeit. Und genau das ist passiert mit Wort und Geist. Bis hin in völlige Perversion und Abartigkeit und Partnertausch und freie Liebe und was alles die für Ideen dort propagieren und Leiter sich hinstellen und sagen, das größte Gefängnis für die Entfaltung der wirklichen Liebe Gottes ist die Ehe. Geistliche Leiter, die sich auf die Bibel berufen. Und tausende von Menschen haben dem angehangen. Und ich glaube, das ist nur ein Versuch des Feindes. Und es wird viele, viele andere Versuche geben. Und es geht immer darum, das Wort Gottes zu verdrehen. Die alte Schlange hat ihre Strategie nie geändert. Sollte Gott gesagt haben. Das Wort Gottes und das Wesen Gottes wird in Frage gestellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Nein, ihr habt das alles falsch verstanden mit der Gnade. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt bemühen, rein zu leben, sondern alles ist schon gut. Das Wort und die Absichten Gottes, die Motive Gottes, werden verdreht. Das ist, was in Verführung geschieht. Es sind nicht nur verkehrte Ideen, sondern aus Ideen kommen immer neue Verhaltensweisen. Der Lebensstil, den wir jetzt leben, kommt von dem Fundament, von dem Verständnis von Christsein, das wir haben. Wenn du zum Beispiel glaubst, Fasten ist gesetzlich, zeige mir einen Menschen, der fastet in seinem christlichen Leben und gleichzeitig glaubt, Fasten ist gesetzlich und das brauchen wir heute nicht. Das gibt es nicht. Wer glaubt, Fasten ist gesetzlich, wird nicht fasten. So, Lehre führt immer zu Verhalten. Falsche Lehre wird zu falschem Verhalten und zu falschem Lebensstil führen. Deswegen ist das nicht unwichtig, was wir glauben über Jesus, über das Evangelium, wer er ist, wie seine Liebe aussieht. Das ist nicht unwichtig, sondern das ist das Zentrum. Und wenn es dort falsch ist, wird unser Leben falsch sein. Wenn die Ideen über wer ist Gott und was will er und worum geht es ihm, wenn das verkehrt ist, wird automatisch früher oder später unser Leben falsch sein. Darum ist es so wichtig, dass wir da genau hinschauen und dass wir verstehen, was das Wort Gottes über dieses Thema zu sagen hat. In der Tat sogar, das kann uns eine große Ermutigung sein, so schrecklich es ist, was wir im Moment sehen und wie Gläubige abdriften mit seltsamen, bizarren Ideen, die man über all die Zeit nie geglaubt hat und auf einmal kommt sie auf den Markt. Das Gute daran ist, ermutigendes Zeichen. Jesus kommt bald wieder.
Amen.
Das ist das einzig Gute daran. Weil Paulus gesagt hat, bevor Jesus wiederkommt, müssen zwei Dinge passieren. Und es muss der Abfall kommen, der große Abfall, und es muss der Antichrist kommen. Diese beiden Dinge müssen passieren. Und ich glaube, dass wir am Beginn des großen Abfalls sind. Wir sind am Beginn, das ist noch lange nicht vollendet. Und noch einmal, wenn nicht eine Revolution, etwas Übernatürliches vom Himmel kommt, was noch einmal das Volk Gottes rüttelt und schüttelt und sagt, das sind die ewigen Grundwahrheiten, das ist die Lehre der Apostel. Und Massen sich noch einmal zurückbesinnen auf das Fundament, das Gott gegeben hat. Ein Großteil der pfingstlich-charismatischen Gläubigen werden hinweggespült werden von dieser Tsunami-Welle der Verwirrung und des Durcheinanders. Und das heißt, wir haben Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch für Menschen um uns herum. Und wir müssen mutig werden, und wir müssen frei werden von der Menschenfurcht. Und wir müssen sagen, ja, ich ertrage das, als gesetzlich und als lieblos abgestempelt zu werden. Ich ertrage das mit Freuden. Wenn damals die Apostel geschlagen wurden vom Hohen Rat, dann heißt es, voller Freude gingen sie weg vom Angesicht des Hohen Rates, weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens Schmach zu tragen. Was für eine Sichtweise. Unser Jesus wurde geschlagen und jetzt haben wir das Privileg, an seiner Seite zu stehen. Und wir werden von denselben religiösen Leitern auch geschlagen. Was für eine Würdigung. Was für eine Ehre, was für eine Auszeichnung, ohne irgendeine Ironie. Die haben das wirklich als eine Freude angesehen. Jesus hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Und sie erlebten diese Behandlung, wie Jesus von den religiösen Leitern dort geschlagen wurde, als er verhört wurde. Und jetzt sie auch. Und sie sagen, wir haben das Vorrecht, ein Stückchen teilzuhaben an seinen Leiden. Was für eine Gesinnung. Was würde heute passieren, wenn heute geistliche Leiter vorgeladen werden und werden bedroht, bestimmte Dinge nicht mehr zu sagen? Werden bedroht von staatlichen Organen, werden Strafen angedroht, Gefängnis oder Schließung der Glaubensgemeinschaft. Wir würden zusammensetzen und sagen, wir brauchen eine neue Strategie. Wir müssen jetzt ganz viel Weisheit haben. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir unter diesen neuen bedrohlichen Umständen versuchen, irgendwie jetzt hier zu überleben. Denen wurde verboten, im Namen Jesu zu sprechen. Sie durften nicht mehr den Namen Jesu gebrauchen. Und was haben die gemacht? Wir können ja auch predigen unter dem Namen Jesus. Ob wir jetzt diesen Namen benutzen oder nicht, ist doch kein Problem. Lass uns einfach weise sein. Lass uns hier gut anpassen und sehen, was noch möglich ist unter den momentanen Umständen. War das ihre Idee? Nein, die kommen zusammen und beten und sagen, streck deine Hand aus. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Jetzt erst recht der Name Jesu. Das war ihre Gesinnung. Ja. Und niemand hat gesagt, ja, die Schrift sagt auch, wir müssen uns unterordnen. Da müssen wir auch die Obrigkeit achten, das ist jetzt ganz wichtig. Nein. Sie haben verstanden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn die Obrigkeit Dinge verlangt, die gegen Gottes Ordnung sind, dann sind wir Gott verpflichtet. Die ganze Tragödie der Christenheit unter dem Dritten Reich begann mit einem falschen Obrigkeitsdenken, mit einer falschen Sicht von Autorität. Was haben sie gepocht auf Unterordnung? Was haben sie sich berufen auf den Staat und den staatlichen Machtorganen, sich unterzuordnen? Und haben mitgemacht an diesem Hitlerkult. Und haben bis 1943 führende freikirchliche Gemeinden, Baptisten, Methodisten, haben den Führer gerühmt als ein Geschenk Gottes, als ein von Gott gesandten Befreier Deutschlands und so weiter. 1943, wo die Armee längst wusste, das Desaster ist nicht mehr aufzuhalten. Dieses Friedensreich wird zusammenbrechen in Schutt. Und die Generäle wussten 1943 längst, was die Stunde geschlagen hat. Und freikirchliche Leiter stellen sich hin und preisen den Gott gesandten Führer. verblendet aus Menschenfurcht, aus Angst zu verlieren, was er hatte. Sie haben lieber ihren Glauben verloren, als die Berechtigung, die staatliche Berechtigung für ihre Glaubensgemeinschaft. Und das sind falsche Prioritäten. Die können uns alles nehmen, Gebäude wegnehmen, Status wegnehmen, Verein oder Stiftung oder was es hier gibt in der Schweiz, keine Ahnung, bei uns gibt es Körperschaft des öffentlichen Rechtes und all diese Dinge. Ja und, was bedeutet das? Die Gemeinde hat 3 Jahrhunderte gelebt ohne dieses Zeug. Ohne Gebäude. Und das war ihre beste Zeit. Wir brauchen kein Gebäude, wir brauchen keine staatliche Anerkennung. Wir brauchen die Anerkennung vom Himmel. Und wer heute nicht begreift, dass in wenigen Jahren, ich denke maximal 20 Jahre, wahrscheinlich schon viel, viel eher, wir alle, die wir an diesem Buch festhalten wollen, sind im Untergrund. Wer das heute noch nicht begriffen hat, kennt den Zeitgeist nicht und kennt nicht diesen Konflikt zwischen dem Heiligen Geist und dem Zeitgeist. Die Reise geht Richtung Untergrund, ihr Lieben.
Amen.
Und es wird Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten. Das wird unser Verständnis von Gemeinde noch einmal dramatisch verändern. Verführung geschieht immer dann, wenn bekannte Begriffe, die wir alle kennen aus der Bibel, die zur christlichen Sprache gehören, ausgehöhlt werden und mit neuen Inhalten gefüllt werden. Und dieselben Begriffe werden benutzt und etwas ganz anderes wird damit eigentlich gemeint. Und das betrifft Liebe, das betrifft Gnade. Das sind so die Hauptbegriffe. Es gibt noch andere Begriffe, Einheit, die heute Schlagworte sind und die enthüllt werden ihrer biblischen Bedeutung und mit neuen Dingen gefüllt werden, die aus dem Zeitgeist kommen. Und deswegen, wenn wir diese Dinge hören, lassen Sie mal nachfragen. Was für eine Art von Einheit meint der Sprecher? Was für eine Art von Liebe meint er? Meint er die Liebe Gottes, wie sie in der Heiligen Schrift begründet ist? Die niemals sich trennt von Wahrheit, die immer einhergeht mit Wahrheit, die untrennbar verbunden ist mit Wahrheit, meint er diese Liebe, die Sünde konfrontiert, die Sünde niemals toleriert und niemals stehen lässt, kommentarlos? Meint er diese Liebe, die den Menschen, der an Sünde festhalten will, aus der Gemeinschaft ausschließt, meint er diese Liebe Gottes? Oder meint er die Liebe Gottes von irgendeinem trottligen Opa im Himmel, der nicht mehr richtig mitschneidet, was hier passiert und der allen fröhliche Weihnachten wünscht? Gnade sei mit dir, alles ist gut. Der nicht mehr wahrnimmt, was an Täuschung, an Bosheit und an mutwilligem Widersetzen seiner Ordnung irgendwie da ist, der das nicht mehr mitkriegt. Meint er diese Art von Liebe, die wie so ein Nikolaus oder so sich ergeht? Oder meint er die Liebe Gottes, wie sie in der Schrift beschrieben wird, von dem er Augen wie Feuerflammen hat? Der sagt: Ich lobe euch, ihr Epheser, weil ihr die Bösen in eurer Mitte nicht ertragen konntet. Weil ich konnte sie auch nicht ertragen. Das ist, was er damit sagen möchte. Ich lobe euch, weil ihr die Bösen in eurer Mitte nicht ertragen konntet. Jesus sagt, ich kritisiere euch, weil ihr nicht tolerant wart. Ihr habt einfach eure Maßstäbe auf die anderen übergestülpt und habt von ihnen verlangt, sie müssten jetzt so leben wie ihr. Und ihr habt da nicht berücksichtigt, jeder hat ja seine eigene Erkenntnis, jeder hat seine eigenen Maßstäbe, jeder versteht alles ein bisschen anders, jeder liest seine Bibel ein bisschen anders. Und es gibt doch nichts Absolutes und wie könnt ihr so intolerant sein, eure Erkenntnis anzuwenden auf die anderen. Jesus hat nicht solchen Müll geredet. Er war nicht inspiriert vom humanistischen Geist, sondern vom Heiligen Geist. Und da ist ein Gott und ein Richter und es gibt einen Maßstab und wir alle sind verpflichtet diesem einen Maßstab. Und heute hörst du Leiter reden wie Dinge wie, Originalzitat, jemand sagt, jeder liest seine Bibel anders. Mit anderen Worten, wir haben alle unsere Ideen und wir dürfen nicht sagen, meine Idee ist richtiger als deine sondern in Demut müssen wir das stehen lassen. Es ist keine Demut, etwas stehen zu lassen, was dem Wesen und der Schrift Gottes widersteht. Das ist keine Demut, sondern es ist Dummheit. Und wenn wir studieren, wie die Apostel mit diesen Dingen umgegangen sind, dann sehen wir etwas total anderes. Und wir sehen etwas, was dem Zeitgeist völlig widerspricht. Wir sehen dort ein Pochen auf bestimmte Standards, die Gott gesetzt hat, die nicht Paulus gesetzt hat oder die anderen Apostel, die Gott offenbart hat. Und auch eine große Kühnheit und eine große Festigkeit und ein Mut, alle die, die von diesen Standards abweichen, zu konfrontieren und ihnen sich vor die Wahl zu stellen, entweder Unterwerfung unter Christus, und das heißt auch seine Standards, oder aber du gehörst nicht mehr dazu. Das war die Haltung der Apostel. Und das war nicht nur die Haltung der Apostel, sondern sie haben den Gemeinden gesagt, so müsst ihr umgehen. So müsst ihr umgehen mit denen, die abweichen wollen von Gottes Standards. Und die Apostel haben immer einen Unterschied gemacht, und das ist die Gnade Gottes. Sie haben immer einen Unterschied gemacht zwischen jemand, der fällt, aber einsichtig ist und aufsteht und seine Sünde bekennt und sagt, und ich will doch den geraden Weg gehen und was ich gemacht habe, war verkehrt. Oder auf der anderen Seite zwischen solchen, die sagen, lass mich in Ruhe, ich weiß es besser, ich habe Offenbarung von Gott und für mich gilt das so, wenn es für dich nicht gilt, ist das dein Problem, aber für mich ist es so und ich habe meine Sichtweise und du hast kein Recht mehr, deine Sichtweise irgendwie überzustimmen. Da ist ein Unterschied zwischen dem, der fällt und einsichtig ist und dem, der stur und beharrlich an seinen Lügen und Täuschungen festhält. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Und dieser Unterschied wird deutlich in der völlig unterschiedlichen Art und Weise, wie Gott diesen Menschen begegnet. Das Prinzip ist ganz einfach, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und eine Form oder ein Merkmal von Demut ist Korrekturbereitschaft. Anzuerkennen, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich messe mein Verhalten, meinen Lebensstil an Gottes Wort. Und deswegen stehe ich auf Gottes Seite und ich rechtfertige nicht meine Sünde, sondern ich verurteile meine Sünde. Das ist ein Merkmal von Demut. Und wer das tut, wer in diesem Lebensstil der Buße lebt, für den gibt es Gnade ohne Ende. Und wenn er 20 Mal in derselben Sache pro Tag fällt, solange er sagt, es war nicht richtig und ich habe kein Recht dazu und ich will da rauskommen und ich werde lernen, aus dieser Schwachstelle eine starke Stelle in meinem Leben zu machen. Ich werde lernen zu überwinden und ich gebe nicht auf, ich resigniere nicht, ich sage nicht, das ist normal. Sondern normal ist für mich, was das Wesen Christi ist und was die Ordnung Gottes sind. Das ist normal. Und diese Normalität soll in meinem Leben aufgerichtet werden. Und dafür kämpfe ich, danach strecke ich mich aus und ich werde so lange Gott suchen und fragen und forschen und auch mich meiner Leiterschaft unterordnen und von ihnen Rat annehmen, bis ich an dieser Stelle Sieg habe. Das ist ein Kennzeichen von Demut. Und für diesen Menschen, egal wie oft er fällt, gibt es Gnade ohne Ende. Gnade, Gnade, Gnade. Und wenn er auch tausendmal fällt. Und das spielt keine Rolle, was für ein Bereich das ist. Das spielt keine Rolle, was für ein Bereich es ist. Eine Rolle spielt nur, was ist seine Haltung zu seiner eigenen Sünde. Das ist das Entscheidende. Aber sobald jemand anfängt, seine Sünde zu entschuldigen, zu rechtfertigen und zu sagen, du, Gott hat mir gezeigt, das ist okay so und ich muss mir keinen Stress machen und ich soll mir keinen Zwang antun. So reden diese Leute. Und ich soll nicht aus eigener Kraft versuchen irgendwie. Wer redet denn von eigener Kraft? Da ist die Gnade da. Niemand verlangt von dir zu überwinden in eigener Kraft. Das kannst du nicht und das kann ich nicht, das kann niemand. Aber dafür haben wir die Gnade. Die Gnade Gottes ist uns gegeben. Titus, Paulus schreibt es an Titus, sie diszipliniert uns, sie trainiert uns, sie lehrt uns, sie unterweist uns, was zu tun, weltliche Begierden zu verleugnen. Titus 2, Vers 11. Dafür ist Gnade da. Gnade ist nicht eine religiöse Tischdecke über den ganzen Müll in deinem Leben und Gott sagt, es ist schon alles gut und unter der Tischdecke modert es und gärt es und brodelt es und alles bleibt so, wie es ist. Das ist nicht Gnade. Gnade ist die Kraft, anders zu werden. Gnade ist Gottes Kraft zu beanspruchen, um zu wachsen, um stark zu werden, um Nein zu sagen zu falschen Wünschen. Das ist die wahre Gnade Gottes. Es ist nicht eine Entschuldigung für meine Kompromisse. Es ist nicht, ich will da nicht reinleben, aber Gott sagt Gnade und alles ist gut. Das ist nicht Gnade. Und an diesem Punkt wird in den nächsten Jahren heftigst gestritten werden im Volke Gottes. Das sage ich dir jetzt schon. Was ist die Gnade Gottes? Ist das eine Decke, die meine Kompromisse zudeckt und ich kann weiter so leben, wie ich bisher gelebt habe, ohne mich zu verändern? Oder ist es die Kraft, die mich befähigt, rauszukommen aus diesen Kompromissen? An dieser Frage wird sich viel, viel, viel trennen in den nächsten Jahren. Weil da geht es um das Wesen Gottes. Gott ist nicht der, der Kompromisse akzeptiert und bejaht und zudeckt und sagt, ist schon alles gut, mein Sohn hat dafür bezahlt und jetzt ist gut. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist etwas anderes. Es ist die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Welche Wurzel? Die Wurzel der falschen, unberechtigten Begierden, der falschen Wünsche. Da wird die Axt angelegt und Dinge werden abgeschlagen. Paulus sagt, tötet Unreinheit, Unzucht, böse Begierde, tötet diese Dinge. Nicht macht eine Decke darüber und lebt sie weiter aus heimlich und nennt das Freiheit der Gnade, sondern tötet diese Dinge. Ein Riesenproblem, ein wachsendes Problem im Volke Gottes ist Pornografie. Wusstest du das? Und auch Pornografie unter Leitern ist ein Riesenproblem. Und wenn das Evangelium nicht eine Kraft wird, die dort in der Tiefe etwas abschneidet und etwas freisetzt und uns verändert und uns einen neuen Geschmack gibt, eine neue Übereinstimmung mit Gott gibt, wo wir uns freuen an dem Reinen, wo wir das Unreine verabscheuen, wo das nicht geschieht, ist nicht das wirkliche Evangelium. Das wirkliche Evangelium macht frei. Es schneidet los, es bricht Ketten, es setzt Menschen frei. Aber die Menschen, die die Gnade nicht wirklich kennen und die festhalten wollen an ihren eigenen Begierden, sie werden sagen, das macht mir Druck. Gottes Anspruch, ich bin heilig und ihr seid auch heilig, das macht mir Druck. Weißt du, wo dieser Druck herkommt? Sie drücken gegen die Wahrheit. Da kommt der Druck her. Nicht Gott macht ihnen Druck, sondern sie drücken gegen die Wahrheit. Sie drücken gegen den Anspruch. Und sie glauben nicht wirklich, das Ziel ihres Lebens, die Berufung, die sie haben, ist doch in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Das ist nicht, was sie glauben. Und meine Beobachtung, diese Sichtweise vom christlichen Leben, ein wesentliches Element unserer Berufung besteht darin, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Dieser Glaube hat rapide abgenommen in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Rapide. Und du findest massenweise Gläubige, die ganz offensichtlich nicht mehr das Ziel haben. Ich will wachsen in Reinheit, ich will wachsen in Barmherzigkeit, ich will wachsen in Demut, ich will wachsen in der Hingabe und im Gehorsam Gott gegenüber. Sondern sie haben diese Dinge längst als altmodisch und als gesetzlich und als eng über Bord geworfen. Aber wenn das nicht dein aktives Ziel ist, wenn das nicht deine Identität ist, ich bin gerufen, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden, dann hast du schon den Boden des wahren Evangeliums verlassen. Und das wird sich mehr und mehr auswirken. Paulus sagt, er ringt darum, er leidet Geburtsschmerzen, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Nicht, dass sie eine Karte ausgefüllt haben, ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes, sondern dass jetzt die Heiligung vorangeht und dass Jesus sichtbar wird. Das ist nicht eine verborgene Sache, die niemand um dich herum mitbekommt, wenn du in das Bild Jesu umgestaltet wirst. Wenn die Demut, die Sanftmut, die Freundlichkeit, aber auch die Klarheit und die Unbestechlichkeit Jesu in dir hervorkommt, die Menschen um dich herum nehmen das wahr. Und wenn sie es nicht wahrnehmen, dann deswegen, weil es nicht da ist. Heiligung ist nicht eine verborgene, private Sache, die in meinem Herzen und in meinen Empfindungen sich abspielt, aber niemand um mich herum sieht das. Das ist nicht Heiligung. Paulus sagt zu Timotheus, lass deine Fortschritte allen offenbar werden. Die Fortschritte im Glauben, das Wachsen in der Jesusähnlichkeit soll den anderen sichtbar werden. Und wenn dann nichts sichtbar wird, dann ist da nichts da, ganz einfach. Und diese Beliebigkeit, diese Unverbindlichkeit, diese Unabhängigkeit und dieses ich mache meinen Glauben selber und niemand darf mir da reinreden und niemand darf mich korrigieren, diese Gesinnung nimmt immer mehr zu. Und viele, viele Menschen sind in Gemeinden, manchmal in großen Gemeinden, manchmal in Megagemeinden und sie leben dort einen weltlichen Lebensstil. Und alles, was sie vereint, ist, dass sie kommen zusammen und schauen das Programm, was auf der Bühne geboten wird. Aber es hat nichts mit ihren Beziehungen zu tun, es hat nichts mit ihrer Art von Unterhaltung zu tun, mit ihrem Feierabendverhalten, mit ihren Worten, mit ihren Gefühlen. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, es ist einfach ein gemeinsames Konsumieren eines Programmes. Wie weit weg ist das vom Neuen Testament? Wie weit weg? Weil heute Christsein verstanden wird als ein gemeinsames Teilnehmen an Programmen. Diese Idee setzt sich immer mehr durch. Aber es geht nicht um, ich werde verändert. Und ich werde wachsen. Und ich werde zunehmen an Reinheit und an Klarheit. Sondern es ist einfach nur, ich bin okay, du bist okay, ist schon alles gut, wir haben die Gnade und fertig. Das ist nicht die Gnade Gottes. Und ich sage es noch einmal, zu diesem Thema, was ist Gnade, wird es heftigste Auseinandersetzungen geben in den nächsten wenigen Jahren. Und deswegen sind wir gut beraten, wirklich die Lehre der Apostel über Gnade zu studieren. Was ist das Verständnis der Apostel über Gnade? Was ist wirkliche Gnade? Wie sieht die aus? Wie nimmt man die? Was bedeutet das, wenn Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Was heißt das, Gnade zu nehmen? Wie sieht das praktisch aus? Was tut Gott dabei? Was tue ich dabei? Und welche Resultate hat das? Das zu studieren wird sehr, sehr, sehr wichtig sein. Wir müssen nicht jede neue Irrlehre kennen, aber wir müssen das Verständnis, das die Apostel hatten, über zentrale Begriffe wie Gnade, wie Sünde, wie Heiligung, wir müssen diese Dinge verstehen. Und dann riechen wir schon den Braten von Weitem, wenn neue Lehren auf den Markt kommen und wir erkennen, hey, die unterschlagen vollständig diesen Aspekt der Lehre, den die Apostel gebracht haben. Und es ist immer gut zu fragen, was wird die Frucht von dieser Lehre sein? Paulus benutzt diesen Begriff gesunde Lehre. Und ich liebe diesen Begriff. Gesunde Lehre. Weil gesunde Lehre wird gesunde Gläubige hervorbringen. Es ist nicht zu erwarten, dass von ungesunden Lehre gesunde Gläubige hervorkommen. Und die gesunde Lehre hat ein Merkmal. Die gesunde Lehre geht immer einher und sie vermehrt Gottesfurcht. Die gesunde Lehre ist gemäß der Gottesfurcht, sagt Paulus. Wenn eine Lehre nicht dazu führt, dass Menschen Gott mehr fürchten, im Sinne von, wie die Bibel das meint, mit Furcht Gottes, Respekt, Ehrfurcht, Verlangen, ihn zu ehren, Verlangen, ihn zu erfreuen, Verlangen, zu seinem Wohlgefallen zu leben, all das beinhaltet die Furcht Gottes. Wenn Lehre nicht dazu führt, dass das zunimmt, ist es keine gesunde Lehre. Und deswegen können wir sagen, diese Gnadenlehre, die sagt, der Heilige Geist überführt heute nicht mehr von Sünde. Das ist alles andere als gesunde Lehre, weil was unterm Strich dabei rauskommen wird, dann ist alles egal. Und was ist dann mit Jesus, der sagt, alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich. Das ist dasselbe Wort, überführen, das Johannes gebraucht. Der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde. Und hier haben wir Jesus, der Gläubige überführt. So wie können diese falschen Gnadenlehrer sagen, der Heilige Geist überführt nicht mehr. Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, überführe. Er gibt ihm den Auftrag, Gläubige zu überführen. Was heißt überführen? Heißt mit Beweiskraft zeigen, dass jemand verkehrt ist. Das bedeutet überführen. Es hat nichts mit Verdammnis zu tun. Mit Ablehnen, mit Verachten, mit Beschimpfen, mit irgendwie Hauen und Verwerfen. Es hat nichts damit zu tun. Aber Überführung ist ein wesentlicher Aspekt der Liebe Gottes. Alle, die ich liebe, sagt Jesus, liebt Jesus dich? Ja. Dann will er dich überführen. Und er will dich züchtigen. Was heißt züchtigen? Disziplinieren. Anleiten. Trainieren. Vielleicht hast du unter Züchtigung irgendwie ein falsches Bild und du siehst da einen wütenden Vater, der mit aller Kraft und mit allen bösen Emotionen und aller Ungeduld und aller Härte irgendwie mit aller Macht auf sein Kind einschlägt. Aber das ist nicht Züchtigung nach dem Worte Gottes. Es ist angemessene, dosierte, effektive, schmerzhafte Behandlung. Nicht als Bestrafung für etwas, was hinter uns ist, sondern als Motivation für etwas, was vor uns ist. Züchtigung ist nicht Bestrafung. Züchtigung ist etwas, was uns hilft, anders zu leben, Dinge ernst zu nehmen, die wir bis jetzt nicht ernst genommen haben. Das ist Züchtigung. Und es ist Bestandteil der Liebe Gottes, dass er uns züchtigt. Und dass er uns überführt. Und wenn ich wirklich an die Liebe Gottes glaube, dann werde ich beten, Herr, überführe du mich. Wann hast du letztes Mal gebetet, Herr? Du musst mich überführen, du musst mir Licht geben, du musst mir die verborgenen Dinge in meinem Herzen zeigen. Lass dein Licht scheinen, stell mich ins Licht, lass mich sehen, was du siehst, offenbare den Zustand meines Herzens. Wann haben wir zum letzten Mal das gebetet? Wenn wir in einer engen Gemeinschaft mit Jesus bleiben wollen, dann sollen wir lernen, das regelmäßig zu beten. Weil das Licht Gottes hält uns in der Gemeinschaft. Weil Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir Sünde nicht sehen, weil wir sie nicht sehen wollen, dann gibt es eine Distanz. Wir glauben immer noch an Jesus. Aber etwas passiert. Diese lebendige Beziehung wird abgeschnitten. Und die Bibel ist sehr, sehr klar darin, dass das sehr wohl passieren kann mit einem wirklich von neuem geborenen Gläubigen. Das Leben aus Gott kann nicht mehr fließen. Die Kraft Gottes ist nicht mehr da, ihn zu unterstützen in seinem Bemühen zu einem Gott wohlgefälligen Lebensstil. Paulus sagt von den Galatern, die in wirkliche Gesetzlichkeit gefallen sind, nicht in diese vermeintliche, sondern wirkliche Gesetzlichkeit. Ihr seid abgeschnitten, abgetrennt von Christus. Die sind gläubig. Das heißt nicht, dass die in die Hölle gehen, aber jetzt im Moment ist diese lebendige Beziehung nicht mehr da. Sie leben nur noch aus eigener Kraft. Sie kennen nicht mehr die Gnade, die sie befähigt und die sie bevollmächtigt. Und was ist unsere Aufgabe? Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Wir bleiben in der lebendigen Verbindung. Und deswegen muss alles, was uns trennen würde von ihm, ans Licht und muss aufgedeckt werden. Und wir begehren das Licht. Wir sind nicht auf der Flucht vor dem Licht, sondern wir begehren das Licht. Wir sehnen uns danach. Und deswegen beten wir, Herr, zeig du deine Liebe zu mir, indem du mich überführst, indem du mich züchtigst. Wenn wir wirkliche Sehnsucht haben nach der Liebe Gottes, dann werden wir das beten. Und werden nicht denken, ja, Gott ist doch einer, von dem man sich in Acht nehmen muss. Und je weiter man sich von ihm entfernt, umso sicherer ist man. Das ist ein völlig verkehrtes Verständnis von Gott. Nirgendwo geht es uns besser als nahe bei ihm. Deswegen heißt es, naht euch zu Gott. Wir sollen ihm nahe kommen und wir sollen ihn erleben als der, der tatsächlich in unserem Leben handelt und wirkt. Halleluja. So ein wesentlicher Bestandteil unserer Vorbereitung auf die schwierigen Zeiten vor uns würde darin bestehen, dass wir solche Begriffe wie Liebe, wie Gnade, wie Heiligung studieren und verstehen. Was haben die Apostel damit gemeint? Wie sieht das ganz praktisch aus? Was bedeutet das für mich, da wo ich jetzt bin? Wir studieren das Wort Gottes. Wir kriegen ein Verständnis von der Lehre der Apostel. Das ist so, so, so wichtig. Weil wenn wir ein Verständnis haben, was haben sie gemeint mit diesen Begriffen, dann geben wir uns die Alarmlampen auf, wenn wir konfrontiert werden mit einer falschen Gnade, mit einer falschen Liebe, mit einem falschen Verständnis von Nachfolge. Dann geben wir uns alle Lampen auf und sagen, hallo, das ist nicht die Lehre der Apostel. Das ist nicht, was Jesus uns gegeben hat. Und Paulus warnt, es gibt falsche Evangelien. Und es gibt Verkündigung von falschen Jesus. Und wer immer das annimmt und aufnimmt und sich zu eigen macht, bekommt einen anderen Geist. Das ist, was Paulus sagt. Für mich eine der erschreckendsten Aussagen im Neuen Testament. Dass jemand, der von Neuem geboren ist, erfüllt ist vom Heiligen Geist, wenn er jetzt auf seine geistliche Ernährung nicht Acht gibt, welche Bücher er liest, welche Lehren er nimmt, welche Leute in sein Leben sprechen dürfen, welcher Lehre er folgt, er könnte durch einen falschen Jesus, durch ein falsches Evangelium einen falschen Geist bekommen. Einen religiösen Geist, der dann das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben immer weiter zurückdrängen wird. Bis zur völligen Verblendung, bis zur völligen Plan- und Orientierungslosigkeit. Und das sind die Menschen, von denen Jesus sagt, sie werden euch ins Gefängnis bringen, sie werden euch töten und sie werden meinen, Gott damit einen Gefallen zu tun. Das ist das höchste Maß von religiöser Verführung. Diese Menschen glauben, sie dienen Gott. Und sie sind ein Werkzeug des Teufels. Sie meinen, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie Gläubige verfolgen. Das ist das Wesen der Hure. Völlige Verblendung. Und dabei aber immer noch durchgehend christliche Sprache. Liebe, Einheit, Friede, Versöhnung, Toleranz und all diese Dinge. Aber das Wesen der Hure ist Rebellion gegen Gottes Wahrheit. Und wer der Wahrheit widersteht und die Wahrheit nicht an sich ranlässt und der Wahrheit nicht erlaubt, Richter zu sein, wird nachher übernatürliche Bestätigung bekommen. Aber dämonische Bestätigung. Paulus nennt es eine Kraft des Irrwahns. Das heißt, die Leute haben dann übernatürliche Bestätigungen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, während sie auf dem total verkehrten Weg sind. Weil sie eine Grenze überschritten haben, von der sie nicht mehr wieder zurückgeholt werden können. Sie können nicht mehr erneuert werden zur Buße. Sie haben die Wahrheit verworfen und sie bekommen übernatürliche, dämonische Bestätigungen, dass sie richtig sind. Ein aktuelles Beispiel dafür, und dann ist schon wieder unsere Zeit um, ist vor einigen Monaten hat ein sehr, sehr weltweit anerkannter und bekannter geistlicher Leiter, der vielleicht in Deutschland und vermutlich auch in der Schweiz nicht so bekannt ist, aber im englischsprachigen Raum sehr wohl und auch im Bereich der ehemaligen Sowjetunion sehr, sehr geehrt und anerkannter Mann Gottes, der früher bekannt dafür war, das Wort Gottes zu lehren. Er ist konvertiert zum Katholizismus. Ulf Eckmann. Ist Katholik geworden. Und er erklärt das mit der Begründung, Dort hat er gesunde biblische Theologie gefunden. Diese Aussage ist nur für den unter euch schockierend, der sich einmal beschäftigt hat mit katholischer Lehre. Ich rede nicht von Menschen, die Katholiken sind und die Jesus lieben, versuchen Jesus zu dienen. Ich rede vom System der katholischen Kirche. Das musst du immer unterscheiden. Aber was das System, das Glaubenssystem der katholischen Kirche ist, es ist Lichtjahre entfernt vom Evangelium der Apostel. Lichtjahre entfernt. Es geht noch nicht einmal Heilsgewissheit in der katholischen Kirche. Stattdessen sagt die katholische Kirche, verflucht ist jeder, der sich seines Heils gewiss ist. Das ist eine der Flüche von Trient, 1500 noch was, als Reaktion auf die Reformation. Und dieser Fluch ist heute mit vielen anderen schrecklichen Flüchen immer noch gültig. Und erst 1967 wurde er erneut vom Vatikan bestätigt als immer noch gültig. Verflucht ist, wer sich seines Heils gewiss ist. Verflucht ist, wer meint, dass man kleine Kinder nicht taufen müsse. Und dieser geistliche Leiter, der seine Prägung hat aus einer Bewegung, die sagt, das Wort, das Wort, das Wort, hat innerhalb von weniger als 25 Jahren eine solche Veränderung vorgenommen, dass er heute sagt, er hat bei den Katholiken gesunde biblische Theologie gefunden. Das heißt, dass wir heute gerade sind, beweist nicht, dass wir in 25 Jahren noch gerade sein werden. Wir müssen etwas tun, um auf unser Leben aufzupassen. Wir müssen Sicherheiten einbauen. Wir müssen einen Lebensstil einüben, der uns bewahrt davor. Sag nicht, ja, wie kann der Ulf Eckmann nur? Du kannst genauso, ich kann genauso. Wie müssen wir leben? Wie müssen wir unser Leben einrichten, dass wir heute sicherstellen, dass wir alles tun, um morgen nicht auch diesen Irrtümern anheimzufallen. Wenn du vor 25 Jahren gesagt hast, Ulf, du wirst einmal abfallen, du wirst Katholik werden, dann hat er gesagt, du hast doch nicht alle. Er hat gewarnt, in seiner Bibelschule war fester Bestandteil des Unterrichtes die Irrtümer der katholischen Kirche, die Irrlehren aus Rom, das war Bestandteil seines Curriculums. Und 25 Jahre später, er wird Katholik. Und er beschreibt ein übernatürliches Ereignis, wo jemand eine Begegnung hat mit dem Heiligen Geist, der von ihm und von seinem Prozess nichts wusste und aus Amerika ihm ein E-Mail schreibt und ihm bestätigt, dieser Weg, den du jetzt gehst, ist richtig. Und das ist für ihn ein Beweis, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ihr Lieben, das Übernatürliche in sich bedeutet gar nichts, außer dass etwas Übermenschliches am Werke ist. Aber übernatürlich heißt nicht automatisch von Gott. Es gibt auch dämonische Bestätigungen, es gibt auch dämonische Führungen und Fügungen und Ereignisse, die sich parallel ereignen, um zu bestätigen, dass du auf dem richtigen Weg bist, während du auf dem falschen bist. Übernatürliche Ereignisse haben nur dann einen Wert, wenn sie bestätigen das geschriebene Wort Gottes. Und sonst gar nichts. Und ein Großteil der pfingstlich charismatischen Gläubigen sind so naiv und sagen, ja, wenn Wunder geschehen, dann heißt das, das ist doch alles von Gott. Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wunder bedeuten gar nichts, außer dass etwas Übernatürliches dabei ist. Aber es heißt nicht automatisch, es ist von Gott. Sondern die Wunder weisen nur darauf hin, hier ist etwas Besonderes. Aber was ist das Besondere? Ist das Besondere von Gott? Oder es ist nicht von Gott. Wir müssen lernen, mutig zu werden. Wir müssen lernen, Dinge zu hinterfragen. Wir müssen lernen, Dinge zu beurteilen im Heiligen Geist auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Und jedes Wunder, das eine Lehre oder ein Ereignis bestätigt, was im Gegensatz zur Heiligen Schrift ist, ist nicht von Gott.
Amen.
Und hat keinerlei Beweiskraft. Ein Wunder in sich bedeutet überhaupt nichts. Und das müssen wir dringend lernen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern zwischen zwei Pastoren. Das war lange bevor diese Extreme in dieser furchtbaren Sekte Wort und Geist auftraten. Und der eine Pastor sagt, ich habe ein komisches Gefühl über diese ganze Sache. Und der andere sagt, aber wieso? Da passieren doch Wunder. Und damit war sozusagen das Thema beendet. Ja, was bedeuten Wunder? wenn dort Dinge gesagt werden, die dem Wort Gottes widersprechen. Gott hat eine Sonnenbrille und sieht deine Sünde nicht. Und die Ehe ist das größte Gefängnis für die Entfaltung der Liebe Gottes. Was für ein Irrsinn. Und mit Hinweis auf Wunder werden alle diese Argumente außer Kraft gesetzt. Was für eine Denkweise. Was für eine Sicht vom Glauben. Und wir müssen mutig werden und sagen, wir wollen die Schrift kennen, wir wollen den Gott der Schrift kennenlernen, wir wollen den Heiligen Geist kennenlernen, wir wollen erleben, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut über die Wahrheiten der Schrift. Und wo immer wir etwas finden, in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unserem Lebensstil, in unserem Konzept von Leben oder bei anderen, wir haben einen Standpunkt. Wir sind nicht neutral. Schweizer möchten so gerne neutral sein. Aber in dieser kommenden Auseinandersetzung gibt es keine Neutralität. Entweder wir stehen auf Gottes Seite. Jesus sagt, wenn nicht für mich, ist es gegen mich. Und wir stehen auf der Seite von Jesus. Wir stehen auf der Seite von Wahrheit. Wir stehen auf der Seite der Heiligen Schrift. Und egal von wem es kommt und wie berühmt er sein möchte und wie viele Follower er bei Facebook hat und so weiter. Unabhängig davon, wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, lehnen wir es ab. Und wir warnen, wo wir Zutritt haben, wo wir eine Stimme haben, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und wir ziehen unsere Fahne hoch für die Wahrheit. Wir werden Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir sind nicht neutral. Wir sind friedfertig. Wir achten Menschen. Wir sind nicht gegen Menschen. Aber wir sind mehr für Jesus, als dass wir für Menschen sind. Und niemals schadet eine Wahrheit Menschen. Und niemals ist Wahrheit ein Angriff gegen Personen. Es ist ein Angriff auf Lüge. Wahrheit ist ein Angriff auf Lüge, aber nicht ein Angriff auf Personen. Und das wird heute total verdreht. Und wenn man seinen Standpunkt erklärt und sich gegen Irrlehren stellt, wie kannst du diesen Bruder angreifen? Ich greife nicht diesen oder jenen Bruder an, sondern ich sage, diese Ideen, die er vertritt, sind nicht aus dem Wort Gottes. So, die Zeit, sich neutral zu verhalten, ist vorbei. Wenn es die überhaupt hier gegeben hat. Wir sind nicht neutral, wir sind pro Jesus, pro Reich Gottes, pro Wahrheit, pro Heilige Schrift. Da stehen wir und da nehmen wir unseren Stand ein. Und gleichzeitig flehen wir, Herr, erlöse uns von unserer Menschenfurcht und erlöse uns von unserer Menschengefälligkeit, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir Kompromisse machen, um Konflikte zu vermeiden. Amen.